Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Hallo und guten Morgen. Unser heutiger Gast ist Hava Bektesi. Sie stammt aus Nordmazedonien, lebt seit 1993 in Deutschland. Sie ist Dolmetscherin und Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache und nicht zuletzt ist sie Musikerin. Schönen guten Morgen erstmal, Hava
Bektesi. Schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Sie ist nicht allein ins Studio gekommen, sie hat ihr Instrument mitgebracht, eine Shifteli. Jetzt werden die meisten von unseren Hörern und Hörern nicht wissen, was das für ein Instrument ist. Also beschreiben Sie erst doch mal für uns und geben Sie uns ein kleines Pling, damit wir wissen, wie es klingt.
Okay, also das Instrument kommt aus Albanien, hat zwei Saiten, also ist ein Zupfinstrument, hat einen langen Hals.
Sieht ein bisschen aus wie eine Laute,
genau,
aber ein bisschen kleiner.
Genau,
ne?
Eine kleine
kleiner
Laute.
Kopf, vielleicht wirklich Menschenkopf groß, würde ich mal sagen.
Ist genau, der so wie ein Birnenkopf, könnte man
so
ein bisschen
große
sagen. Genau, einen langen Hals, wie Sie sehen, nur zwei Saiten. Und wie gesagt, heißt Shifteli heißt, bedeutet eigentlich zweiseitig. Shift, Paar, Teli, Saiten, doppelseitig. Das würde so klingen, wenn ich zuppe.
Und ist das ein Instrument, was es nur in Albanien gibt?
In Nordmazedonien, Kosovo und Nordwesten von Nordmazedonien. Und generell überall, wo Albaner leben, wird das gespielt. Und
mit der iranischen Dota heißt sie, glaube ich, oder anderen vergleichbaren Instrumenten ist sie nicht verwandt, klingt aber vielleicht ähnlich.
Also das sind so Instrumente, Lauten, die sich sehr ähneln. Ne? Also es gibt auch viele Instrumente, die aus dem Iran kommen, die tatsächlich sich sehr ähneln, aber ich glaube, dass sie dann von den Saiten her sich unterscheiden.
Wird sie heute noch viel gespielt?
Ja, mittlerweile schon. Also es wird schon in der modernen Musik auch mit integriert. Aber weniger, würde ich sagen, als Solo gespielt.
Wir werden in dieser Stunde mit Hava Bektesi nicht nur unter anderem über Musik im Allgemeinen und über die Shifteli im Speziellen reden, sondern auch ein paar musikalische Kostproben hören. Zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur im Gespräch ist Hava Bektesi und ihre Shifteli, ein traditionelles albanisches Saiteninstrument mit zwei Saiten. Wie sind denn Sie zur Shifteli gekommen?
Schon als ganz kleines Kind. Also ich habe schon damals sehr großes Interesse, wurde geweckt, das Instrument zu spielen. Sie müssen sich vorstellen, in jedem Haus der Albaner gibt es immer eine Shifteli. Im Haus, also fast in jedem zweiten Haus. Und genau so war das auch bei uns. Als kleines Kind, ich weiß es nicht, also vielleicht hat mich das sehr fasziniert, dass so viele Jungs das Instrument gespielt haben und sehr wenige, also fast gar keine Frauen. Also,
weil Musik im Allgemeinen Männersache ist oder speziell bei diesem Instrument?
Also das Instrument gilt auch als ein Männerdomäne. Ganz früh hat fast gar keine Frau das Instrument gespielt. Von daher hat mich das sehr fasziniert, dass das nur die Jungs spielten und die Mädels nicht. Und da dachte ich, dann fange ich doch mal damit an und habe dann mit meinem Bruder quasi so einen kleinen Konkurrenzkampf gehabt, wo ich dann versucht habe, genau die Melodie einzuüben, die er schon kannte.
Also war er eher Lehrer in gewisser Weise?
Nee, also ja. Wir haben nur so als Kinder, wir haben so zwei Jahre Unterschied. Also als kleine Kinder haben dann irgendwie, er konnte schon eine Melodie spielen und ich nicht. Und so habe ich dann angefangen, die Melodie dann auch mit einzustudieren, dass ich ihm zeigen wollte, hey, guck, ich kann das auch. Also so fing das Ganze irgendwie an, also rein aus eigener Neugier und Interesse.
Und Sie hatten jetzt aber nicht wirklich eine Lehrerin oder einen Lehrer?
Nee, ich habe das Spielen tatsächlich mir selbst beigebracht, vom Ton zum Ton.
Und das war zunächst mal ja was Kindliches, was Spielerisches, ein Hobby. Wann ist es mehr geworden als das? Denn heute sind Sie ja mehr als eine Hobbymusikerin.
Ja, kann man so sagen. Naja, so als kleines Kind mochte ich schon immer das Singen, muss ich sagen. Also in meiner Familie wurde schon immer gesungen. Schon als kleines Kind, auch in der Grundschule, habe ich bei Schulfesten immer teilgenommen. Und ich wurde immer von einem Lehrer auch gefördert, auch das Instrument mitzuspielen. Und so habe ich dann immer auf Hochzeiten, wo Verwandte geheiratet haben, da fanden die Verwandte immer so schön, wenn ich dann mit dabei war, als kleines Mädchen singen konnte und spielen konnte. Und so fing das Ganze natürlich an.
Also wenn Sie sie schon mithaben und ein kleines Pling haben wir ja schon gehört, dann wollen wir auch eine kleine Kostprobe, Hörprobe haben. Was werden Sie spielen für uns?
Ich werde versuchen, einen Tanz zu spielen, so einen albanischen Tanz.
So, das war jetzt ein Tanz, ein typisches Lied für die Schifteli, oder Sie haben das jetzt interpretiert und das ist ein klassischer traditioneller Tanz?
Das ist ein sehr klassischer traditioneller Tanz, nennt sich Shota und das spielt man in allen albanischen Regionen. Das ist ein sehr bekannter Tanz.
Und ist das jetzt diese Schifteli für Sie oder auch für Ihre Landsleute mehr als ein Instrument?
Ja, schon. Also man verbindet schon die albanische Kultur, wenn man jetzt das Instrument sieht oder wenn man über das Instrument spricht. Es ist sehr viel albanische Kultur mit dabei.
Und wenn Sie es jetzt eben nicht zu Hause spielen, sondern hier in Deutschland, wo Sie ja seit 1993 leben, ist es dann für Sie auch so ein Stück Heimat?
Auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich gestehen, allein schon, dass ich heute hier in Ihrem Studio sitze, das bedeutet mir so viel. Es war schon immer ein Traum für mich, das Instrument irgendwie bekannt außerhalb meines Landes zu machen. Und wenn ich schon es geschafft habe, hier mit Ihnen darüber zu sprechen, das ist für mich schon ein Riesentraum in Erfüllung gegangen, wirklich.
Wenn Sie nicht für uns spielen, für wen spielen Sie? Also was ist das für ein Publikum? Sind das dann alles Menschen, die ursprünglich auch aus der Region kommen, wo Sie herkommen, also Nordmazedonien, Albanien, Kosovo? Oder sind das auch Menschen, die eigentlich zumindest biografisch dazu gar keinen Bezug haben?
Also ich spiele für alle Menschen dieser Welt und das ist auch mein Ziel, dass genau Menschen aus aller Welt auch den Klang und dieses Instrument auch kennenlernen. Zurzeit spiele ich für ein gemischtes Publikum, also dass die Menschen kommen aus aller Welt.
Und wie reagiert das Publikum? Das ist ja nun keine Musik, die jedem sofort ins Blut geht. Man muss sich ja ein bisschen drauf einlassen. Wie reagieren die?
Naja, ich muss ehrlich gestehen, wo ich das erste Mal auch das Instrument jetzt einem deutschen Publikum präsentiert habe, das war nicht so groß, aber dennoch, ich war schon selber ein bisschen am Zweifeln, ob ich tatsächlich es präsentieren sollte, weil, wie Sie das selber gesagt haben, es ist ein Instrument, das keiner kennt und das sind ja nur noch zwei Saiten und wenn man das auch alleine spielt und man hat immer so Angst, wie kommt das rüber und würden die Menschen das auch mögen?
Und?
Ich kann mich erinnern an meinem ersten Auftritt, wo ich wirklich, als ich da stand und gespielt habe, ich habe die Menschen beobachtet und dachte so, wie sehen die Gesichtsausdrücke aus? Mögen sie das, mögen sie es nicht? Aber tatsächlich sind die Menschen sitzen geblieben und die Gesichter sahen sehr interessiert aus. Und ja, dann kamen sie auf mich zu und haben sich dann interessiert, gefragt, woher kommt das und wie heißt das Instrument? Und es wird immer gesagt, dass es auch mehr als nur zwei Saiten klingt, wenn ich das spiele. Auf jeden Fall gibt es sehr viele Interessenten, die das gerne hören.
Bei uns gilt ja manchmal Volksmusik, und so kann man es vielleicht im weitesten Sinne des Wortes nennen, als ein bisschen uncool. Oder man verbindet es mit einem gewissen konservativen Weltbild. Wie ist das mit der Schifteli?
Ich denke, dass bei allen Instrumenten, die sehr viel Tradition rüberbringen, dass eher so als konservativ rüberkommt, wie Sie auch gesagt haben, dass man sagt, es ist nicht so cool, das ist nicht so mehr, nicht so in. Genau das versuche ich ja zu ändern, dass ich zeigen möchte, dass mit dem Instrument auch was anders gemacht werden kann, indem ich das Instrument zusammenspielen kann, wie Elektro, Psychedelic und Rap und weiß ich was. Von daher möchte ich das verändern. Aber natürlich gibt es Vorurteile, wo man sagt, hey, das ist nicht so modern.
Und wir haben, Hava Bektashi, noch mal eine Hörprobe, diesmal aus der Konserve. Und diesmal tatsächlich kein klassisches Beispiel, sondern ja, eine Art Rap, die nun wirklich mit Volksmusik wenig zu tun hat. Mögen Sie es vielleicht selber ansagen und den Kontext uns erzählen?
Ja, also es gab eine Zusammenarbeit. Da sind so ein paar Musiker, die tatsächlich in Berlin leben. Es ging um einen Song zusammen zu kreieren für eine türkische Serie, die heißt Çukur. Und Çukur heißt eine Grube. Viele kennen die Serie, es wird sehr viel geguckt, besonders hier in den Balkanländern und in der Türkei wird sehr gern angeschaut. Und soviel ich weiß, geht es in dieser Serie um die Geschichte der Albaner, Spanier, Türken. Und deswegen war so die Idee, dass man genau das kombiniert zusammen. Dass man rappt auf Türkisch. Es gibt nur einen Sänger, der spanische Wurzeln hat und der rappt auch auf Spanisch. Die Çifteli ist dafür da, dass man dann diese albanische Seite dann dort zeigt.
Und der Titel heißt wie?
Çukur, wie die Serie.
Tüm Avrupa'da Çukur her yerde Güney, Kuzey ve Orta Amerika, Tüm Asya, Avustralya, Afrika Çukur is everywhere Ankara ve Adana İstanbul, Şanlı, Urfa İzmir, Trabzon, Malatya Çukur her yerde Her yer çukur, çukur, çukur Çukur is everywhere Ladies and gentlemen, neler Aus der Grube in Berlin Der Pitch Çukur als Star Familie ist alles Dankeschön, ihr Diss, Baba Joxer weiß ich, Sekunde war. Ehrlichkeit beherzigt mich, die Männlichkeit. Dach über dem Kopf in der Grube Sicherheit. Bin ein Astrantatscher, so auch du kannst es sein. Wir müssen es alle in die Welt rausschreien. Solitär.
Morgen könnten zumindest Berlinerinnen und Berliner oder Berlin-Besucher unseren Gast Hava Bektashi und ihre Şifteli live erleben. Kein Rap, sondern ganz klassisch, und zwar im Rahmen der Reihe Young European Classic spielt sie mit dem West Balkan Youth Orchester im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt. Es soll auch noch einige wenige Tickets geben, habe ich gehört. Dieses Western Balkan Youth Orchester, das, Frau Bektashi, ist ein ziemlich besonderes Orchester. Können Sie uns erklären, warum?
Es ist besonders in der Hinsicht, dass man mit dem Orchester versucht, Konflikte aus der Welt zu schaffen. Sie wissen ja, dass auf dem Balkan schon immer Konflikte gab und es immer noch gibt. Und keine andere kann es besser harmonieren und die Menschen zusammenbringen, wie es die Musik macht oder schafft. Und genau das versucht dieses Orchester zu tun, indem man Menschen aus dem Westbalkan zusammensammelt und dass man zusammen Musik macht und sagt, hey, wir sind zusammen und wir harmonieren zusammen.
Also genau die Staaten, die sich bekriegt haben, genau. Ende der 90er, Albanien, Bosnien-Herzegowina,
Kosovo, Albanien, Nordmazedonien, Montenegro
und Serbien auch. Die Idee war dann eher eine politische dieses Orchesters und nicht eine musikalische?
So eher mit Musik Frieden schaffen, würde ich sagen.
Grenzen überwinden?
Grenzen überwinden, genau.
Über Politik geredet wird aber bei den verschiedenen Menschen, die da zusammensitzen, die sich vielleicht im normalen Leben gar nicht noch mal an einen Tisch setzen würden, nicht?
Also meiner Erfahrung nach reden Musiker sehr wenig über Politik. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. man ist zusammen und man respektiert sich, man akzeptiert sich. Also das ist meine Erfahrung, meine Wahrnehmung, dass man die Menschen gar nicht so mit diesem Hintergrund sieht, woher sie kommen und tatsächlich, dass man wirklich durch die Musik all das, was schon passiert ist, was passiert, vergisst.
Kann man das wirklich? Ich meine, da sind Staaten, die sich wirklich grausamst bekriegt haben. Allein im Kosovo-Krieg 98, 99, ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, sind fast 14.000 Menschen umgekommen. Und jetzt sitzen die da und musizieren zusammen und das geht wirklich spannungsfrei?
Die Spannung ist ein bisschen auf jeden Fall da. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Spannung eher beim Publikum ist, bei Menschen, die so wirklich davon getroffen sind und weniger zwischen den Musikern. Aber natürlich, jetzt wird ja bei dem Konzert wird Serbien da sein und Albanien, also ich mit meinem Instrument. Aber ich finde es wunderbar, dass es dann doch anders geht.
Zumal das ja jetzt nochmal eine neue Komponente bekommen hat, dass in Serbien die Menschen für Putin auf die Straße gegangen sind und die Menschen in den anderen Ländern auf dem Westbalkan nicht unbedingt Putin, schon gar nicht den Ukraine-Krieg unterstützen.
Also ich denke, Menschen, die schon einen Krieg erlebt haben, ich glaube, da sind sie schon ein bisschen vorsichtig, wenn es auch um Kriege geht, wo es auch anders Krieg herrscht. Und ich glaube schon, dass es aus dem Grund genau diese Menschen versuchen, jetzt einen Krieg nicht zu unterstützen, indem sie auch jetzt auf die Straße gehen und das, was Putin gerade macht, auch gut finden.
Ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber kann man sagen, Musik sorgt für Völkerverständnis?
Auf jeden Fall.
Indem man etwas gemeinsam tut ohne Worte?
Ja, also wie gesagt, Musik ist die kulturelle Vielfalt. Also ich finde auch, dass die Herkunftskulturen, egal woher die Kulturen kommen, also die befruchten sich gegenseitig. Und daraus entsteht auch Liebe, Harmonie und macht das Ganze irgendwie bunt. Also nicht nur die ganze Welt, sondern auch Deutschland wird bunter dadurch gemacht. Die jetzige hiesige deutsche Kultur wird dadurch bunter gemacht. Was wäre Deutschland zum Beispiel ohne verschiedene Herkunftskulturen? Ich denke, das wäre nicht so schön bunt wie jetzt.
Wenn Sie im Konzerthaus am Gendarmenmarkt morgen spielen, ist es das erste Mal, dass Sie vor ganz großem Publikum spielen?
Nein. Also vom ganz großen Publikum habe ich 2019 gespielt. Und das war am 25. Mai 2019 in der Elbphilharmonie im großen Saal. Und da waren 2.100 Leute im Publikum. Also das war so der Höhepunkt meiner Karriere, was jetzt meinem Instrument betrifft, Çifteli zu präsentieren.
Und diesem Auftritt in der Elbphilharmonie war ein Projekt, glaube ich, vorangegangen. Also es war nicht nur einfach dieses Konzert, sondern es war vielleicht der Höhepunkt eines Hamburger Nachbarschaftsprojekts.
Genau, das war ein Projekt, kann man auch, eine kulturelle Vielfalt wollte man mit dem Projekt schaffen. Man hat das Projekt entwickelt, weil man Hamburger, Hamburgerinnen zusammenbringen wollte aus verschiedenen Kulturen. Dass diese Menschen sollten alle eine Geschichte mitbringen, was sie erlebt haben.
Zu einem Thema oder ganz allgemein?
Auch Immigration, zum Thema Geflüchtete, Gastarbeiter, Menschen, die hier gekommen sind, um beruflich Fuß zu fassen. Also ganz, ganz bunt und ganz, ganz viele Hintergründe. Und meine Rolle war dort, die Çifteli zu präsentieren, einen albanischen Song zu singen. Und das wurde auch geschrieben, komponiert.
Und
extra für das Projekt.
Konzert.
Und es musste dann auch schon zu dem Projekt auch angepasst werden.
Inhaltlich.
Der Text wurde geschrieben über meine Eltern, über mich persönlich, die hier in Deutschland lebt, über meinen Weg, wie ich mich hier entwickelt habe. Also Sinn der ganzen Sache war, das war so ein Teil des Konzertes und das fand ich wirklich sehr, sehr gut, weil es gab einen Sprecher, der eine Geschichte erzählt hat, wie er einen Alltag in Hamburg erlebt. Das heißt, wie er morgens aufsteht und wie er zur Arbeit fährt und wie er dann zurückkommt und wen begegnet er eigentlich im Laufe des Tages. Und dann geht er raus und dann steigt er in die U-Bahn ein und dann kommt er wieder raus und dann plötzlich sagt er so, oh, okay, und wen treffe ich denn da? So, und dann kommt zum Beispiel mein Instrument, meine Çifteli mit meinem albanischen Gesang. Das Publikum versteht das, ah, okay, da lebt eine albanische Community in Hamburg. Und dann geht das Ganze weiter und weiter und da kommt ein Gesang zum Beispiel aus Syrien, also ein arabischer Gesang. Und also das war die Idee, dass man wirklich diese bunte Gesellschaft in Hamburg durch die Musik zeigt, wer wo wie lebt.
War das eine einmalige Geschichte? Oder?
Also die Elbphilharmonie schafft immer wieder solche Projekte, was ich auch wirklich großartig finde. Dass man auch Menschen die Chance gibt, die Möglichkeit gibt, sich musikalisch auch sich zu entfalten.
Seit 1993 lebt Hava Bektashi in Deutschland, als 16-Jährige gekommen. Ich stelle mir vor, Frau Bektashi, dass das nicht ganz einfach gewesen sein kann. Sie waren kein kleines Kind mehr, das heißt, Sie hatten schon ein Stück Biografie, ein Stück zu Hause, was Sie mitbrachten, anders als vielleicht eine Dreijährige. Und dieses Stück Leben mussten Sie bewusst hinter sich lassen und natürlich hatten Sie auch nicht die deutsche Sprache gelernt, oder?
Nö. Also man muss sich vorstellen, mein Vater ist hier 1967 gekommen nach Deutschland. Der ist damals als Gastarbeiter, damals ehemalige Jugoslawien gekommen. Wie viele junge Männer eine Perspektive gesucht haben, in Deutschland zu arbeiten und immer mit den Gedanken, irgendwann werde ich zurückkehren, was nie passiert ist. Also ich bin jetzt auf Wunsch meines Vaters hierher gekommen, durch eine Familienzusammenführung.
Aber wenn Sie 1977, glaube ich, geboren sind und Sie kamen dann 1993, dann
war
das...
Ich war 15 dann.
Ja, 15, 16. Mhm. Und dann heißt das aber auch, dass die Familie sehr lange getrennt voneinander
genau,
gelebt hat.
Genau, also mein Vater hat hier alleine gelebt und meine Mutter war mit den Kindern in Nordmazedonien.
Und die ganze Familie kam, Sie haben wie viele Geschwister?
Wir sind zusammen 6 mit mir, also ich bin das 5. Kind.
Und wie war das dann in der Schule beispielsweise? Da kommt ein fremder Mensch mit einem fremden Namen, mit einer fremden Sprache, mit fremden Erfahrungen und all das nehmen Sie mit, wenn Sie das erste Mal in der neuen Klasse sitzen?
Es ist schon ein bisschen lange her, aber natürlich ist es nicht einfach. Als ich dann noch in der Heimat gelebt habe, da hatte ich schon meine Ziele. Ich wollte schon immer studieren. Und als mein Vater sich entschieden hat, uns nach Deutschland zu holen, da war meine erste Gedanke, also Angst würde ich auch sagen, dass ich das nicht schaffe, weil ich natürlich alles neu lernen muss, die Sprache und. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe das Ganze, muss ich sagen, alles wunderbar überwunden. Ich habe einen Deutsch-Intensivkurs besucht auf einer Schule, staatlichen Schule. Und direkt nach 6 Monaten bin ich also eingeschult worden in die 10. Klasse. Es ging irgendwie so von alleine alles, das Ganze.
Aber natürlich
nicht einfach. Also auf jeden Fall überhaupt nicht einfach. Ja. Es ist schon ein schwieriges Alter, wie Sie auch gesagt haben, weil man ist auch nicht 3 und man ist auch nicht 25. Also man ist irgendwie so 15 in einem ganz schwierigen Alter.
Wo man sich ja auch selbst irgendwie sucht und finden
genau.
muss. Und das dann gleichzeitig mit einem kompletten Wechsel der Kultur zu machen, das erschwert die Geschichte.
Ja, absolut. Aber wie gesagt, ich habe das wirklich sehr problemlos überwunden und ich bin auch meinem Vater wirklich jedes Mal sehr dankbar, dass er uns diese Möglichkeit gegeben hat, uns hier so zu entfalten und uns auszubilden und dass jeder von uns auch einen guten Weg eingeschlagen hat.
Und Sie haben es geschafft zu studieren, wie Sie es noch in Nordmazedonien erträumt hatten.
Ich habe tatsächlich vor dem Studium eine abgeschlossene Ausbildung erstmal gemacht, 3 Jahre Bürokauffrau. Das habe ich gemacht, weil ich irgendwie so eine Art Sicherheit haben wollte. Ich habe gesagt, wenn ich dann das Studium nicht schaffe, dann habe ich wenigstens die Ausbildung. Und irgendwann dachte ich so, okay, das ist aber nicht genug, deswegen möchte ich studieren. Dann habe ich dann BWL studiert an der Uni Hamburg. Habe dann auch bis 2016 gearbeitet im Bereich Finanzcontrolling, Sale Controlling. Und dann dachte ich so, okay, das ist irgendwie doch nicht so genug.
Bisschen trocken? Oder?
Genau. Und dann,
hat nichts mit Menschen zu tun jedenfalls?
Genau. Also es, weiß ich nicht. Also es hat mich nicht so richtig beeindruckt. Ich war trotzdem froh, dass ich das trotzdem geschafft habe. Dann habe ich Handelslehramt, Zweitstudium begonnen. Und seit 2018 arbeite ich dann als DATS-Lehrerin.
DATS heißt
Deutsch als Zweitsprache. Also in der Erwachsenenbildung.
Wie erleben Sie denn in dieser Rolle der Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache das, was Deutschland leistet in Sachen Integration?
Ich finde, das Erlernen der deutschen Sprache ist der allerwichtigste Schritt, finde ich, wenn man schon mit dem Thema Integration beginnt, weil die Sprache ist das A und O. Ich bin natürlich sehr stolz auf meine Schüler und vor allem, ich freue mich auch immer wieder, wenn ich das mitgeben kann, was ich selber gelernt habe. Es gibt auch sehr oft Schüler, die dann auf mich zukommen und sich freuen, zum Beispiel, wenn sie irgendwie selbstständig Dinge tun, ohne Begleitung, dass sie einen Arzt besuchen können, ohne einen Dolmetscher mitzunehmen. Ich erlebe das schon auch emotional ein bisschen natürlich, weil...
Weil es sie an ihre eigene Geschichte erinnert und sie das Gefühl haben, dann ein Stück zurückgeben zu können.
Ja, und ein bisschen auch, vielleicht auch ein bisschen Stolz auch mit dabei, auf jeden Fall.
Deutschland, Hava Bektashi, das war zunächst einmal Wilhelmsburg. Das ist ein Stadtteil von Hamburg und zwar flächenmäßig der größte, nicht unbedingt das schickste Viertel von Hamburg. Sie haben da viele Jahre gelebt und irgendwie muss dieser Stadtteil etwas haben, denn er ist nicht selten auch Drehort für Filme gewesen. Hark Bohm hat dort gedreht, Fatih Akim hat dort gedreht. Was ist Wilhelmsburg für Sie?
Wilhelmsburg ist Multikulti. Da leben sehr viele Menschen aus der ganzen Welt. Also wenige Deutsche, mehr Südländer. Wie soll ich das beschreiben? Da leben natürlich Menschen, die, wenn man das vorsichtig sagen darf, die nicht so ein hohes Bildungsniveau haben. Auch nicht Menschen, die vielleicht zu den wohlhabendsten Menschen gehören. Von daher versucht man auch, genau solche Stadtteile zu verändern, indem man auch hier zum Beispiel durch bestimmte Projekte Menschen zu integrieren.
Zeichnet sich, soweit ich weiß, auch durch ein breites Spektrum von Off-Kultur aus, dieses Viertel. Dazu gleich noch was, aber die Frage ist, was Sie an diesem Wilhelmsburg gemocht haben und warum Sie denn doch, inzwischen leben Sie in Bergedorf, da weggezogen sind.
Also ich habe während des Studiums in Wilhelmsburg gewohnt. Da haben auch meine Eltern gewohnt. Ich muss ehrlich gestehen, ich war auch nie in Wilhelmsburg in der Schule. Ich war immer außerhalb von Wilhelmsburg, bin ich zur Schule gegangen und deswegen so richtig viel Zeit im Alltag habe ich da nicht so richtig verbracht. Nur außer, wo ich ein Teenager war, zum Beispiel ein junges Mädchen. Da leben viele Verwandte, da hatte man seine Geschwister, da hatte man seine Cousinen, seinen familiären Kreis und da hat man sich natürlich verstanden gefühlt, man hat sich wohl gefühlt.
Und wie gesagt, viel, viel Kultur, eher nicht die ganz große Hochkultur, sondern kreative, inklusive Off-Kultur, die alle Menschen mitnimmt. Und ein Projekt in diesem Rahmen ist 48 Stunden Wilhelmsburg, ein Stadtteilfest. Und auch da ist es wieder wie bei dem Western Balkan Youth Orchestra, über das wir vorhin gesprochen haben. Es geht nicht nur um die Musik.
Genau, 48 Stunden Wilhelmsburg oder Musik von den Elbinseln, sagt man mittlerweile, weil ja Wilhelmsburg eine Insel ist. Dieses Festival wurde damals gegründet, um genau das Gegenteil von diesem Stadtteil zu zeigen. Dass man durch so ein Festival auch Menschen, die noch nie in Wilhelmsburg waren, dass man genau solche Menschen mit einzieht und sagt, hey, da findet ein Festival statt, da gehe ich hin. Dass man auch Besucher schafft, diesen Stadtteil zu besuchen. Voraussetzung, so viel ich mich erinnern kann, war, dass man Bezug zu Wilhelmsburg haben sollte, um dort teilzunehmen, also als Künstler meine ich. Und dass man auch Musik für alle Kulturen dort präsentieren kann. Dass jeder, der dort wohnt, irgendwas aus der Heimat mitnehmen kann.
Haben Sie auch gespielt da?
Ja, das waren so meine ersten Schritte, muss ich sagen. Also meine allerersten Schritte, wo ich dann tatsächlich gefragt wurde. Und ich weiß bis heute nicht, woher sie es gehört haben, dass ich es spiele. Und ich wurde dann gefragt. Das war genau das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, wo ich dann tatsächlich gezweifelt habe, ob ich das machen soll, weil ich das nicht wusste. Was soll ich denn da spielen? Das geht doch gar nicht. Und deswegen musste ich wirklich eine Nacht drüber schlafen und erst am nächsten Tag habe ich dann doch zugesagt. Meinte so, gut, ich versuche das. Ich bin froh darüber, dass ich es versucht habe, weil sonst würde ich dann heute mit Ihnen nicht hier sitzen und darüber reden.
Und morgen bei den Young Euro Classics
genau.
auftreten.
Die Philharmonie zum Beispiel macht auch solche Projekte, wo die dann solche Stadtteile unterstützt. Die machen wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Genau solche Projekte. Wir treten auch genau in Wilhelmsburg auf mit unserem Orchester, dass man durch diese Projekte versucht, weil solche Menschen haben auch keine Möglichkeit vielleicht, keine finanzielle Möglichkeiten, in der Elfi zu kommen. Und Elfi sagt, gut, ihr könnt zu uns nicht kommen, aber wir kommen zu euch und geben euch die Möglichkeit, so ein Konzert zu erleben, was ihr vielleicht noch nie erleben konntet.
Sagt Hava Bektashi. Ein Gutteil ihrer Schulzeit hat Hava Bektashi in Nordmazedonien verbracht, kam mit 15, 16 nach Deutschland. Sind Sie denn inzwischen Deutsche?
Ja, also Deutschland.
Formal oder emotional? Nee,
Deutschland ist auf jeden Fall meine Heimat. Also Deutschland ist meine Heimat. Deutschland ist meine Entwicklung. Hier bin ich groß geworden. Hier fühle ich mich geborgen. Also auf jeden Fall ist Deutschland meine Heimat.
Das heißt, die Sehnsucht nach Nordmazedonien, ihrer ersten Heimat, ist relativ klein?
Genau. Die Heimat, in der ich geboren bin, würde ich mit zwei Worten beschreiben, und zwar Liebe und Sehnsucht. Aber die Liebe und die Sehnsucht, das versuche ich durch das Spielen des Instruments mitzunehmen. Weil wenn ich das Instrument zum Beispiel spiele, da habe ich das Gefühl, ich nehme so ein bisschen Heimat mit auf die Bühne. Also nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Menschen. Und das ist genau diese Sehnsucht, die ich durch das Spielen, durch das Musizieren wieder miterlebe und wo ich dann ein ganz wohles Gefühl dabei habe.
Denken Sie denn manchmal, Sie gehen irgendwann nach Nordmazedonien zurück? Nein, ganz überzeugte, schnelles Nein.
Weil es ist ja nicht so, dass ich nicht so gerne dort in meiner Heimat leben würde. Ich besuche sehr gerne meine Heimat, aber wir leben alle hier in Deutschland. Meine
alle
ganze
Geschwister
Familie
auch?
Lebt hier. Also nicht nur meine Geschwister, meine Neffen sind hier alle geboren. Mein Onkel lebt hier, meine Cousinen. Die ganze Familie lebt in Hamburg. Und also regelmäßig sind wir tatsächlich während der Schulzeit, jeden Sommer sind wir hingeflogen. Mittlerweile, man ist erwachsen geworden, jeder hat seinen beruflichen Weg eingegangen. Man ist auch nicht jedes Jahr jetzt dort.
Hava Bektashi, vielen Dank, dass Sie heute Morgen unser Gast hier bei Deutschlandfunk Kultur
Vielen Dank
im
für die
Gespräch
Einladung.
Waren.
Es war mir
Dank.
Eine ganz große Ehre. Übrigens, zum Schluss wollte ich noch mal sagen, ich weiß, ob das ein Schicksal ist, aber ich habe gerade überlegt, heute hat mein Vater Geburtstag und der wäre 77 Jahre alt. Also mein Vater lebt nicht mehr und wünsche ich ihm alles Gute und ich weiß, dass er von oben zuschaut und dass er stolz auf mich ist, dass ich hier heute sitze.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.